da gibt es im Englischen auch den schönen Spruch, Diamonds are forever and so is herpes. Also Diamanten sind für immer, Herpes aber auch.
Virologisch mit Florian Kramer.
Willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 7. Dezember 2025 in der Gemeinde Hirschebach in der schönen Weststeiermark. Und heute geht's um die Herpes-Simplex-Viren. Da gibt's zwei, nämlich das Herpes-Simplex-Virus 1 und das Herpes-Simplex-Virus 2. Die nennt man auch Humanes Herpes-Virus 1 und Humanes Herpes-Virus 2. Wir haben ja schon mal über ein Herpesvirus gesprochen, das war was anderes, das war das Varicella-Zoster-Virus. Das ist aber relativ nah mit diesen Herpesviren verwandt und auch das Zytomegalie-Virus oder CMV, über das werden wir sicher auch mal reden, das ist ja auch so ein Herpesvirus. Also da gibt es einige, die bei Menschen zu Infektionen führen. Was wissen wir über die zwei Viren? Und nur um das dazu zu sagen, ich werde die gemeinsam behandeln, weil die sehr ähnliche Erkrankungen und Symptome auslösen. Was wissen wir über diese beiden Viren? Das sind wie alle Herpesviren große DNA-Viren. Die haben ein doppelsträngiges, lineares DNA-Genom. Das ist umgeben von einem Proteinkapsid. Dann haben wir draußen so eine, außerhalb des Kapsids, so eine Hülle aus weiteren Proteinen, die nennt man Tegument. Und dann ganz draußen haben wir eine Lipidhülle mit relativ vielen verschiedenen Spike-Proteinen. Also viele von diesen kleineren RNA-Viren haben ja nur ein oder zwei Spike-Proteine. Bei den Herpesviren sind das doch einige, weil sie immer einen relativ komplizierten Lebenszyklus haben und in unterschiedlichste Zellen rein müssen. Diese Viren sind recht groß, die sind so 140 bis 160 Nanometer im Durchmesser und das Genom ist auch recht groß. Das kodiert zumindest für 74 Gene und die kodieren so etwa für 80 bis 90 unterschiedliche Proteine. Das ist ein Virus, das schon sehr lang mit dem Menschen assoziiert ist. Das ist wahrscheinlich für schon Tausende, wenn nicht Zehntausende von Jahren in Menschen. Beide, HSV1 und HSV2, das ist schon vom Hippokrates 400 vor Christi beschrieben worden als eine Bläschenerkrankung, die sich ausbreitet. Und da kommt auch irgendwie der Name her. Also Herpes kommt von Herpein und das heißt auf Griechisch kriechen, eben weil sich die Bläschen, die bei den Infektionen stehen, eben langsam ausbreiten. Auch den Römern war diese Erkrankung bekannt. Der Kaiser Tiberius hat im Römischen Reich mal ein Kussverbot ausgesprochen, damit es eben nicht zur Ausbreitung dieser Bläschenerkrankung durch die Herpesviren kommt. Und auch bei Romeo und Julia werden Herpesinfektionen erwähnt, also schon fast eine romantische Erkrankung. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es dann eine Abgrenzung dieser Herpesvirusinfektionen zu anderen Erkrankungen, gerade zu sexuell übertragbaren anderen Erkrankungen. 1946 ist es dann erstmals isoliert worden und 1950 hat man es das erste Mal im Elektronenmikroskop gesehen und da Fotos erstellt. In den 1960er Jahren hat dann der Karl Eduard Schneeweiß, das war Deutscher, angefangen zwischen HSV1 und HSV2 zu unterscheiden. Am Anfang hat man so gesagt, ja, das sind unterschiedliche Serotypen von einem und demselben Virus, hat sich aber dann herausgestellt, dass das zwei unterschiedliche Viren sind, die aber wie gesagt sehr nah verwandt sind, sehr ähnliche Erkrankungen auslösen, wobei das Herpes-Simplex-Virus 1 oder HSV1 eher Erkrankungen im Gesicht auslösen, während das Herpes-Simplex-Virus 2 oder HSV2 eher Erkrankungen im Genitalbereich auslöst. Die Übertragung grundsätzlich passiert durch Körperflüssigkeiten, Schmierinfektionen oder direkten Kontakt. Wie gesagt, HSV1 betrifft oft das Gesicht und Leute infizieren sich oft schon im Kindesalter, kann man verstehen. Also da gibt es ja auch viele, viele Schmierinfektionen, beziehungsweise wenn Kleinkinder miteinander interagieren, ist da auch oft auch ein Speichel im Spiel. Also da kann man sich schon vorstellen, dass das übertragen wird. HSV2, wie gesagt, betrifft eher die Genitalien und wird sexuell übertragen. Also es kriegt man meistens im Laufe des Lebens, so ab der Pubertät. Diese Viren sind recht weit verbreitet. Etwa 50% der Bevölkerung ist mit HSV1 infiziert und so etwa 10-15% mit HSV2. Die Zahlen sind unterschiedlich. Das kommt auch oft auf das Land drauf an. Das kommt auch oft auf die Bevölkerungsgruppe drauf an, beziehungsweise wo die unterschiedliche sozioökonomische Schichten haben, unterschiedliche Durchseuchungsraten. Aber grundsätzlich sind diese Virusinfektionen sehr weit verbreitet. Was passiert hier? Man wird eben über die Schleimhäute infiziert, entweder im Oralbereich oder aber im Genitalbereich. Und zuerst infizieren diese Viren Zellen in der Schleimhaut und vermehren sich dort auch stark. Das ist ein lytischer Zyklus. Das heißt, die Zellen werden infiziert, dann zerstört. Virus wird im Prinzip von diesen Zellen abgegeben, die infiziert sind. Es kommt auch teilweise zur Verschmelzung von Zellen. Und dadurch kann sich das Virus eben ausbreiten. Es kommt dann eben auch zur Entzündungsreaktion und zur Bildung dieser Bläschen, die typisch sind für diese Herpes-Simplex-Infektionen. Und diese Bläschen füllen sich mit Flüssigkeit und in dieser Flüssigkeit ist auch ganz viel Virus drinnen. Die Flüssigkeit ist super infektiös. Also gegen diese Bläschen, diese Fieberblasen, wenn man die bekommt, kann man auch was machen, kann man zum Arzt gehen. Da kann man antivirale Medikamente bekommen, die eben das Wachstum dieser Viren hemmen und die dann im Normalfall auch helfen. Das Virus erreicht aber dann auch Nervenfasern, eben von Neuronen, und kann da über diese Nervenfasern zum Zellkern der Nervenzellen der Neuronen transportiert werden. Da hat man mal die Geschwindigkeit gemessen, das kann man machen. Die bewegen sich mit etwa 0,7 Mikrometer pro Sekunde. Muss man sie nicht merken, ist aber interessant. Bei den Nervenzellen passiert was anderes. Die werden nicht zerstört, sondern da kommt es zu einer episomalen Einlagerung des Virusgenoms in den Zellkern. Was heißt das jetzt? Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, das ist ja ein DNA-Genom, das diese Viren haben, und das dringt im Prinzip in den Zellkern vor und formt da ein kleines zusätzliches Chromosom im Prinzip. Das ist dann im Prinzip eine zirkuläre DNA, die eben im Zellkern eingelagert wird, und in den Nervenzellen kommt es dann zu latenten Infektionen. Das heißt, da passiert eigentlich gar nichts, außer es kommt zu dieser Einlagerung. Es werden aber keine Proteine hergestellt und diese Virusgenome können in diesen Nervenzellen im Zellkern dann Zeit des Lebens bleiben. Die kriegt man nicht mehr weg. Und da gibt es im Englischen auch den schönen Spruch, Diamonds are forever and so is herpes. Also Diamanten sind für immer, Herpes aber auch. Und ja, wenn es mal zu so einer Erstinfektion kommt, dann kann es da natürlich zu Symptomen kommen, Fieber, Müdigkeit, Kopfweh und dann eben die Ausbildung von diesen Bläschen und Entzündungen auf der Haut bzw. auf den Schleimhäuten. Bei den Erstinfektionen kann das oft flächiger sein als bei Reaktivierungen, und zu denen werden wir noch kommen. Es kann aber auch sein, dass diese Erstinfektionen asymptomatisch verlaufen, das gibt's auch. Gerade bei Kindern ist das oft schlimmer, da gibt es viele Bläschen im Mund und da kann es zu einer Symptomatik kommen, die nennt man Mundfäule. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn es zu solchen Läsionen der Haut kommt, beziehungsweise der Schleimhaut, dann Bakterien leichtes Spiel, und da kommt es dann oft zu Sekundärinfektionen mit Bakterien und das kann eben Probleme verursachen. Ja, das ist die Erstinfektion, aber das Virus bzw. das Genom des Virus sitzt dann eben in unseren Nervenzellen. Das kann reaktiviert werden und dann entsteht wieder Virus und das kann sich dann wieder ausbreiten. Im Prinzip entlang dieser infizierten Nerven und Nervenfaser. Eine Reaktivierung des Virus kann durch Stress ausgelöst werden, durch UV-Licht, durch Schlafmangel. Es kann auch während der Menstruation durch hormonelle Veränderungen ausgelöst werden. Und was interessant ist, bei Astronauten sieht man das manchmal auch, die kriegen mehr Strahlung ab, wenn die im Prinzip im All unterwegs sind. Und dann kann es auch zu einer Herpesreaktivierung kommen. Auch im Fall einer Reaktivierung kommt es oft zu Fieber, Müdigkeit, Kopfweh und danach eben auch zur Bildung dieser Bläschen. Und das kann oft schlimmer als bei der Erstinfektion ausfallen. Und das kann natürlich leider immer wieder passieren. Wo diese Bläschen auftreten, Fieberblasen eben, ist oft bei Herpes simplex 1 im Übergangsbereich zwischen Haut und Lippen, beziehungsweise in den Mundwinkeln. Und das nennt man dann eben Herpes simplex labialis, eben weil die Lippen involviert sind. Es kann aber auch die Nase betreffen, Wangen, das Augenlid. Es kann auch zu Infektionen der Netzhaut kommen und das kann leider zu Erblindungen führen. Auch der Gesichtsnerv kann in Mitleidenschaft genommen werden. da ist man sich nicht sicher, ob das eine direkte Infektion ist oder ob es da einfach zu einer Immunreaktion kommt. Oder kann es eben zur Lähmung des Gesichtsnervs kommen. Was auch interessant ist, bei gewissen Sportarten mit Körperkontakt, also eher so Kampfsportarten oder Rugby, kann es auch sein, dass man seine erste Infektion eben über Körperkontakt bekommt und über die Haut an unterschiedlichen Stellen am Körper. Und dann kann es auch dort wieder zu einer Reaktivierung kommen. Das nennt man Herpes gladiatorum. Herpes kann auch in der Speiseröhre auftreten, also vor allem dann, wenn es zu Verletzungen der Speiseröhre kommt, etwa durch Magensonden, aber auch durch Strahlenschäden. Und das kann auch auftreten bei Leuten, die HIV infiziert sind und deshalb eine Immunschwäche haben. Es gibt auch eine generalisierte Herpes-Simplex-Infektion, wo sich das Virus im ganzen Körper ausbreitet. Und eine Spezialform davon, und die ist echt problematisch, ist Herpes-Simplex-Neonatorum. Das ist, wenn sich Babys mit dem Herpes simplex Virus infizieren. Daher handelt es sich meistens ums Herpes simplex Virus 2 und die werden bei der Geburt infiziert. Das ist vor allem der Fall, wenn es bei Schwangeren zuerst Infektionen im dritten Trimester mit Herpes simplex Virus 2 kommt. Was hier eben passiert ist, beim Geburtsvorgang kommt es zur Übertragung auf das Baby und das kann dann zu echt schlimmen Infektionen führen. Also generalisierte Herpesinfektion, wo die Haut betroffen sein kann, innere Organe betroffen sein können, der Mund- und der Rachenraum. Und es kann auch leider zu einer Enzephalitis kommen mit dem Herpesvirus, also einer Entzündung bzw. Infektion des Gehirns. Und das kann natürlich schwere Folgen haben, unter anderem tödliche Folgen. Man kann das verhindern, indem man eben auf HSV-2 testet, bzw. wenn eine HSV-2-Infektion in der Schwangerschaft vorliegt, kann man das Baby mit Kaiserschnitt entbinden und dadurch kann man diese Infektionen verhindern. Und ein bisschen was zu Herpes-Enzephalitis, also zu diesen Gehirninfektionen, die treten auch bei HSV-1 auf, also bei HSV-2 vor allem bei Babys, aber es kann auch bei Erwachsenen auftreten, das ist dann meistens HSV-1, also bei 95% der Fällen. Das hat, soweit ich weiß, in Mitteleuropa etwa eine Inzidenz von 0,2 bis 0,4 Fällen pro 100.000 Einwohner. Das klingt jetzt nicht nach so viel, das ist aber die am häufigsten tödlich verlaufende Virusenzephalitis, die wir eben in Mitteleuropa kennen. Etwa ein Drittel der Fälle entstehen nach Erstinfektionen, zwei Drittel nach Reaktivierung. Was hier passiert ist, dass das Virus über den Riechnerv meistens es ins Gehirn schafft und eben im Gehirn eine Infektion auslöst und dann kommt es eben zu einer Entzündung. Das führt dann zu Verwirrung, Verhaltensänderungen im Generellen, Probleme beim Sprechen, Krampfanfälle, Fieber. Nackensteife ist einer der Symptome und das kann dann relativ schnell zu komatösen Zuständen führen. Und das Problem ist, dass das unbehandelt recht tödlich ist. Also 80% der Leute, die so eine Enzephalitis bekommen, sterben dran, wenn sie nicht behandelt werden. Man kann das behandeln mit Benzyklovir zum Beispiel. Also für Herpesviren gibt es ja antivirale Medikamente. Und da kann man die Mortalitätsrate absenken. Aber es ist noch immer eine ziemlich schwerwiegende Infektion. Auch wenn man es behandelt, verlaufen mit der 20% der Infektionen tödlich. Und das Problem ist auch, wenn man sowas hatte, man meistens dauerhafte neurologische Schäden. Also das kann ziemlich problematisch sein, auch wenn man es überlebt. Es gibt übrigens auch eine seltene chronische Verlaufsform, wo das eben nicht akut passiert und nicht schnell geht, sondern wo das über Jahre dauert. Was man bei dieser Enzephalitis vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass es ein sehr nahe verwandtes Virus gibt. Und zwar nennt man das Herpes B. Das ist ein Virus, das kommt in Affen vor. Vor allem in Makaken. Und das kann im Menschen auch zu so einer Enzephalitis, einer Herpes-Enzephalitis führen. Und das ist in vielen Fällen tödlich. Das kann man bekommen, wenn man mit Affen interagiert. Also wenn man zum Beispiel von Makaken gekratzt oder gebissen wird, gerade beim Beißen, da kommt Speichel in die Wunde, da kann man sich mit dem infizieren. Wie gesagt, das ist ein Virus, das sehr nah mit Herpes-Simplex-Viren verwandt ist und das man eben bei Kontakt mit Affen bekommen kann. Da muss man aufpassen, wenn man zum Beispiel in Südostasien unterwegs ist, da gibt's oft diese Tempelführungen, wo man sich so einen Tempel anschaut, da gibt's oft Affenkolonien dort, die versuchen, einem Sachen zu klauen, beziehungsweise die um Futter betteln, da sollte man schauen, dass man eigentlich keinen direkten Kontakt mit denen hat, weil das kann natürlich problematisch sein. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass diese HSV1-Infektionen auch mit Alzheimer und Demenz assoziiert sind, vor allem dann, wenn sowieso schon eine genetische Disposition für Alzheimer besteht, also wenn man gewisse Mutationen im Genom hat, wo man weiß, dass das Risiko für Alzheimer erhöht ist, wenn man dann noch mit HSV1 infiziert ist, das Risiko noch mal höher. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass grundsätzlich diese Infektionen zwar ziemlich ungut sind, aber in den meisten Fällen keine schwerwiegenden Probleme bereiten. Aber es gibt Grund genug, gegen diese Herpesviren HSV1 und HSV2 Impfstoffe herzustellen. Man hat es ja geschafft, gegen das Varicella-Zoster-Virus Impfstoffe herzustellen. Deshalb gibt es die Hoffnung, dass das eben auch für HSV1 und HSV2 funktionieren könnte. Die sind ja ähnliche Herpesviren. Da wird viel daran gearbeitet. Da sind auch schon viele Impfstoffansätze leider gescheitert. Momentan werden lebend attenuierte Impfstoffe getestet, mRNA- und DNA-Impfstoffe und Protein-Impfstoffe. Da gibt es einige, die in Phase 1 und Phase 2 klinische Studien sind. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Es wäre wichtig, dass solche Impfstoffe entwickelt werden. Aber wie gesagt, da sind auch schon einige gescheitert. Grundsätzlich muss man sagen, bei den Herpesviren ist es schwierig, Impfstoffe herzustellen, gerade weil die halt viele Spike-Proteine haben, weil die unterschiedlichste Zellen mit unterschiedlichsten Spike-Proteinen infizieren, komplizierte Lebenszyklen haben und das ist dann nicht so einfach, da einen Impfstoff zu entwerfen. Es gibt mittlerweile auch andere Ansätze, auch im Frühstadium, also das ist nicht so, dass die bald für Patienten verwendet werden könnten, aber man versucht auch, diese eingelagerten Genome zu zerstören. Über Genome Editing nennt man das, wo man eben versucht, in diese Zellen reinzukommen und diese eingelagerten Genome so weit funktionsunfähig zu machen, dass es zu keiner Reaktivierung mehr kommen kann. Das funktioniert in Mäusen zum Teil, aber da sind wir eben noch weit von einer menschlichen Anwendung weg. Ganz zum Schluss gibt es auch noch ein paar positive Dinge, die man zu diesen Herpesviren sagen kann. Und zwar werden die auch als onkolytische Viren eingesetzt. Und zwar, weil die auch Krebszellen zerstören können. Das ist die Idee hinter onkolytischen Viren. Also onkolytisch heißt einfach nur, dass sie Krebszellen infizieren und zerstören. Und das macht man mit abgeschwächten Herpesviren. Also HSV1 hat man dazu verwendet. Da kann man das Genom so verändern, dass man ein paar unterschiedliche Gene wegnimmt dem Virus. Dann ist es eben abgeschwächt, kann aber nach wie vor Krebszellen infizieren und kaputt machen. Der Grund dafür ist, dass Krebszellen oft Störungen im angeborenen Immunsystem haben. Das heißt, die angeborene Immunantwort funktioniert bei denen oft nicht so gut und deshalb können auch abgeschwächte Viren gut in Krebszellen replizieren. Und die Idee hier ist, dass einerseits diese Viren, diese modifizierten Herpesviren in den Krebszellen wachsen und die zerstören. Andererseits, wenn das passiert, kann man sich vorstellen, dass es natürlich auch zu einer Entzündungsreaktion kommt und die Virusinfektion im Prinzip das Immunsystem zum Krebsgeschwür, zu den Krebszellen hinlockt und dann kommt es auch zu einer zusätzlichen Immunantwort, nicht nur gegen diese Herpesviren, sondern eben auch gegen die Krebszellen und das kann dann natürlich auch helfen, dass die vom Immunsystem zerstört werden. Das ist ein Konzept, das schon relativ weit vorgeschritten ist. In den USA ist 2015 eine Therapie zugelassen worden, die auf so einem Herpesvirus HSV1 basiert. Das nennt sich T-VEC, also HTSD, dann Bindestrich und dann VEC und das wird für die Behandlung von Melanomen eingesetzt in den USA und das injiziert man dann direkt ins Melanom und das hat eine ganz gute Erfolgsrate, einerseits um diese Melanome zu zerstören, andererseits auch um das Leben dieser Patienten zu verlängern. Und 2021 ist in Japan eine ähnliche Therapie zugelassen worden, die eben auch auf HSV1 basiert, das nennt sich G47-Delta. Und das wird bei Gehirntumoren eingesetzt, und zwar bei Glioblastomen, die oft sehr schnell zum Tod führen. Und das ist eben auch lebensverlängernd in dem Fall. Es ist nicht so, dass Viren immer schlecht sein müssen. In diesen Fällen kann man es modifiziert einsetzen, um einen Krebs zu behandeln. Ja, das war's bei dieser vorweihnachtlichen Episode von Virologisch. Irgendwie haben wir gedacht, ich sollte was zum Thema Weihnachten machen. So richtig ist mir nichts eingefallen, aber andererseits passen diese Herpesviren ja auch zur vorweihnachtlichen Zeit, wo es viele Weihnachtsfeiern gibt und wo alle möglichen interessanten Dinge passieren, wo vielleicht auch Herpesviren übertragen werden. Also danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Wie schon angekündigt, wir werden am 31. Dezember eine Episode machen, wo wir Fragen beantworten. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.